Ich heiße es willkommen zur 53. Ausgabe des ECG Podcasts.
Alter.
Und die Weise des Bochum ist zu Ende. Und ihr hört ja schon ein paar von meinen Gästen, die sind alle schon am Lachen. Zum einen habe ich dabei den Eugen, zweitplatzierter Weise des Bochum. Hallo Eugen.
Hallo.
Warum nicht der Erste? Was war los im Finale?
Ja, Chinlock und Doppelbook auf Eclipse, wenn er keinen Chinlock macht.
Ja,
das ist nicht so geil.
Gut, dann habe ich noch dabei den Piran.
Hi.
Du warst auch Top 16.
Sisi.
Also so wie immer in den Top gekommen. Und dann als letztes habe ich noch den, den ihr schon kennt dabei, den Dave Grabert.
Ja, hallo.
Warst du diesmal auch Tops?
Ja, mal wieder.
Zum Glück nicht wie in Prag, dass du halt auch eine Bubble leider rausgeflogen bist. Und bei natürlich bin ich heute noch dabei als euer Gast. Zu meinem Verlauf, ich bin 6-3 gegangen, also nicht so super wie hier die anderen Gäste. Wir wollten noch eigentlich heute noch das Ganze mit Joshua machen. Der taucht vielleicht noch auf. Also kann es auch sein, dass wir danach noch den Joshua dabei haben, der auch Top 16 war. Gut, aber dann fangen wir erstmal an mit der YCS Bochum. Wir waren alle dort. Wir kennen ja alle Bochum. Es ist eine große Stadt mit einer Superhalle. Ich denke mal, der Saal, der ist vielen Spielern auch bekannt. In der deutschen Weise ist ja eh immer so eine Sache, dass viele Leute, die auch auf ECG sind, auch dort waren. Was fandet ihr? Also wie findet ihr die Location in Bochum?
Ja, die ist eigentlich ziemlich geil. Die ist immer ziemlich groß, aufgeräumt. Also ich finde die echt nicht schlecht.
Die liegt ja gut.
Ja, genau. Finde ich gut. Mit den Parkplätzen ist auch gut, dass man oben am Stadion parken kann.
Jo, dann ist ja noch das Parkhaus direkt daneben, wenn man rein will. Das kostet ja auch jetzt nicht die Welt. 3,50 der Tag, das ist ja auch...
Ja, aber kostenlos ist schon besser, ne?
Ja, aber wenn es dann regnet oder schneit oder hagelt, dann bist du ein Parkhaus besser.
Ja, Regen ist dein Auto aus Zucker, oder was?
Und vor allen Dingen Sonntag war ja Parken im Parkhaus.
Ja, okay.
Okay, gut. Also Top Location, das Einzige, glaube ich, was an der Location nicht so cool ist, wenn man nicht im Hallenbereich steht, sondern im Außenbereich, dann hört man, glaube ich, nicht, was in der Halle gesagt wird. Oder allgemein keine Ansagen.
Ja,
das kann sein.
Ja, aber das ist ja so eine Sache, dass man kann ja auch mit seinem Handy die Pairings nachgucken, wenn nicht gerade zwei Runden sind, wo die Pairings nicht über Handy angesagt werden. Und... Ja, was kann man noch zur Location sagen? Es ist halt super, auch Bochum hat sehr viele Hotels. Ich weiß nicht, wo wart ihr? In welchen Hotels?
Bei Hotel Jamal.
Also ihr habt bei Freunden übernachtet.
Okay. Also ich war im Ibis Styles am Hauptbahnhof.
Okay.
Aber wir waren in einer Ferienwohnung. Es war zwar am anderen Ende der Stadt, aber die ist ja nicht so groß.
Okay. Wir waren im Bonn Marshall, da waren wir auch letztes Mal. Das ist ein sehr günstiges Hotel. Also wir haben pro Person 35 Euro bezahlt für zwei Nächte. Und es ist halt, das Problem ist halt einfach an dem Hotel, es ist halt mit Dusche im Gang, aber sonst ist das halt top. Also für den Preis kann man da nicht meckern. Wir haben jetzt auch noch den letzten Runde dazu bekommen. Der Yoshi ist jetzt auch da. Hallo Yoshi.
Servus.
Du warst ja auch Top 16 auf der YCS Bochum. Und ich denk mal, du warst mit Eugen oder so im Hotel oder wart ihr noch getrennt?
Wir haben beim Kumpel von uns geschlafen,
Jamal. Du warst auch mit bei Jamal, okay, gut.
Genau.
Dann erübrigt sich ja die Frage. Dann kommen wir mal zum Thema Yu-Gi-Oh! Und zwar habe ich mal wieder ein paar Zahlen rausgekramt. Der hat um die 1100 Teilnehmer auf der YCS. Ist, denke ich mal, für Deutschland eine normale Zahl.
Ja.
Gab schon größere Veranstaltungen. Ich weiß nicht, wie groß jetzt letztes Jahr die DM war in Bochum.
Ja, vor zwei Jahren war doch in Bochum, glaube ich, neuer Rekord. 1300 oder so.
Ja.
Oder? Immer so um den irgendwie sowas.
Ja, es ist halt auch YCS das größer als DM.
Die Sache ist halt, was ich halt denke, warum es ein bisschen kleiner ist, es ist ja jetzt in den nächsten drei Wochen dann auch schon wieder die DM in Köln. Und ich denke mal, viele sagen sich halt, okay, die nehmen nur eins von beiden Events mit und die fahren dann halt lieber nach Köln, als dass sie halt zur YCS gehen.
Mhm.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum es eine kleinere Veranstaltung war.
Ja, aber dann sind die komisch, wenn die sowas sagen.
Ja, na, es gibt halt auch Leute, die müssen arbeiten, die kriegen vielleicht nicht zweimal das komplette Wochenende frei, weißt ja nicht.
So, ja, gut.
So, dann habe ich ein paar Zahlen rausgesucht zum Meta. Wir hatten als stärkstes Deck vertreten natürlich Necrots, dann kam direkt Chadol, was natürlich nochmal im Vergleich zu Prag ein ganz schön neuer Trend ist, mit 150 Teilnehmern und dann kam direkt Satella mit 140. Warum denkt ihr, hat sich jetzt Chadol wieder so durchgesetzt im Meta? Warum ist es jetzt wieder so hochgekommen im Vergleich zu Prag?
Ja, wegen Star Seraphen.
Gibt's sonst noch irgendwelche Gründe, naja, warum? Dave?
Naja, jetzt halt durch das Mystic Play und das Necros ein bisschen geschwächt wurde in der Konstanz, dass Shadol halt ein bisschen wiederkommt. Ja, vor und halt vor allem, weil Clifford weg ist.
Clifford und BA, ja. Die haben ja, Shadol hat ja kaum nichts kassiert auf der Liste, oder?
Nee, die haben gar nichts bekommen.
Ja, eben, deswegen. Und ja.
Ja, es ist ja auch einfach nicht so, wie du gesagt hast, dass irgendwie Shadol so viel stärker wurde, sondern einfach Nekros ziemlich geschwächt wurde durch Rides auf 2 und
auf 1.
Meine ich ja. Und Bryneck auf 2.
Jo, dann ist halt auch die Emptiness auf 1 gegangen, hat auch so eine Karte, die sehr gestört hat. Jo, des Weiteren, Satella ist mir aufgefallen, es sind ja auch viele wieder gewesen, aber relativ weniger an Tag 2 und in den Tops. Also 36 nur noch an Tag 2 und nur noch 2 Stück in den Tops.
3 oder 2?
2 Stück.
2, okay.
Und was, ich denke mal, Satella, es scheitert einfach an der Breite vom Meta, oder? Also jetzt durch die ganzen Shadows, die wieder da sind und dann noch gegen Necrots zu bauen, ist halt schwierig.
Ja, das denke ich mal, weil viele jetzt Denko und Decree gespielt haben und Satella kassiert halt ein bisschen dagegen. Ich glaube gegen, ich weiß nicht, wie das Matchup gegen Shadol ist. Ich glaube, das ist auch nicht so super.
Man hat zwar den
Obwohl Diamond. Mit Riva, ja. Ja, stimmt, Riva und Diamond sind schon ziemlich gut.
Aber den muss man auch erstmal auskriegen, gerade wenn der Winter liegt.
Ja, genau.
Es ist mir auch aufgefallen, dass das halt jetzt den Satella-Spielern die Defusion im extra Side-Deck fehlt. Oder allgemein so die Tech-Karten gegen eine Winter, um halt einfach wieder aufbauen zu können.
Ja, wenn man halt sich zu sehr auf Necros vorbereiten muss, verliert man das andere Zeug, das stimmt, ja.
Jo. Dann haben wir noch Clifford. Clifford ist natürlich auch gehittet worden extrem. Die Floodgates sind alle runtergegangen. Die Sucherkarte ist runtergegangen auf 2. Aber trotzdem haben es 2 immer noch eine Tops geschafft. Wie erklärt ihr euch das?
Ist das Deck überhaupt gut? Das Deck ist einfach, ich habe gegen 2 Cliffords gespielt. Die erste Runde an Tag 2 und Top 16. Und ich muss einfach sagen, das Deck ist immer noch ähnlich gut. Ich meine, wenn die Skilldrains ziehen, dann bist du halt genauso verloren wie damals. Also es macht keinen Unterschied. Gerade mit Necros, wenn die Leute irgendwie die MSTs kicken oder irgendwie Karten auf 1 cutten, wenn du die dann nicht ziehst und dann kein Raigeki spielst, das ist relativ schwer, da irgendwie reinzukommen. Gerade dann hast du auch irgendwie Zeitdruck, weil er irgendwie einen Scout draußen hat. Und dann musst du wirklich auf Game 2 oder 3 hoffen. Und wenn du dann einmal schlecht ziehst, dann bist du eigentlich raus.
Gibt's noch irgendwas dazu zu erkennen?
Ja, vor allen Dingen hat man keine Hände mehr an Bord, so wie es vorher mal war.
Ja, aber das finde ich nicht so schlimm.
Ja, aber es war einfach gegen Clifford relativ mit Händen. Jetzt hast du stattdessen Denko, ist okay. Und Breaks the Skill, naja, nicht so gut.
Was hat eigentlich...
Clifford noch irgendwelche anderen Floodgates außer Skill Drain und Emptiness?
Ich weiß, dass viele einfach Mindcrush jetzt spielen, aber so richtig neue Floodgates spielen sie ja nicht.
Ne, ihre eigene.
Genau, die...
Also das Regulate, ne, ja.
Genau. Aber die hat ja auch den Nachteil, dass sie nur bei der Aktivierung eigentlich gut ist und danach kann sie auch nicht mehr Manju Senju und sowas aufhalten.
Ja.
Also kann man sagen, alles ist gehittet worden, Shadol kam wieder und Necrots ist so stark wie eh und je. Ihr habt ja gerade schon angesprochen, es hat sich im Necrots ja einiges verändert. Zum einen sind ja die Prionax rausgegangen und die Preps und dafür sind ja bei vielen die Rotas reingewandert. Gibt es sonst noch irgendwas, was sich so geändert hat im Necrots-Deck, großartig?
Der größte Trend ist halt auch, dass man jetzt einen Warrior spielt als Out auf den Lock. Wahrscheinlich, das hat ja vorher niemand gemacht. Aber einfach dadurch, dass man jetzt die 3 Rotas sowieso spielt und dann weil halt die anderen Floodgates weniger geworden sind, die Emptiness und der Skill, deswegen muss man sich halt hauptsächlich mit den Lock kümmern. Deswegen spielt man die Lady und den oder das Exiled Fort oder Bullblade oder was auch immer.
Okay, dann das Gungia ist bei vielen rausgeflogen. Warum das?
Na, Clifford ist nicht mehr so eine Sache. Das war ja vor allen Dingen wegen Kliegen sehr stark. Und Gungia ist halt keine tolle Karte im Necrots. Macht kein Plus. Bringt dir meistens nichts auf dem Feld. Und ja.
Ja, wobei ich muss schon sagen, also Mirror-Match hat mir schon ein paar Mal gefehlt. Weil gerade jetzt, wo die Leute nicht mehr mit Gungia rechnen, lassen die Angriffe durch. Und wenn du dann irgendwie im Stall-Game bist und irgendwie... da kein Ginlock liegt, dann kann der auf jeden Fall schnell mal ein Game machen. Also ich habe überlegt, den im Sideboard zu spielen, aber hatte dann irgendwie keinen Platz. Und ich werde mal sehen, ob ich den irgendwie einbauen kann, weil ich finde ihn schon ganz gut im Mirror-Match.
der ist auch im Mirror Match echt gut. Der ist halt eher gegen diese anderen Decks, gegen diese Anti-Decks schlechter, als man denkt, weil
sehe ich auch so.
Halt, natürlich theoretisch, wenn er einmal liegt, kann er die ganzen Sachen zerschießen. Das Problem ist nur, dass wenn man halt in der Lage ist, einen Gungnir rauszubringen, dann ist das, sieht es sowieso schon nicht so schlecht aus bei einem. Ne? Man muss aber halt erstmal durch die ganzen Mindcrushs und so rumkommen. Und halt allgemein sind zwei Trishula und drei Valkyros sowieso, also meiner Meinung nach wichtiger, und dann hast du halt einfach keinen Platz, beziehungsweise kannst dir nicht erlauben, noch mehr von den Ritualmonstern zu spielen, die auf der Hand erstmal nichts machen.
Okay. Dann, was ja auch aufgefallen ist als Trend, ist die Entwicklung mit den Händen. Geht ja jetzt weniger auf die Hände. Haben die ja gar nicht mehr gespielt. Und dafür mehr Decree und Denko und Breakthrough Skill. Warum? Also warum ist das auf einmal besser gegen Karten wie Spellcancer oder halt, warum ist es besser jetzt, wo weniger Clifford
und Naja.
Jetzt rumlaufen?
Ja, gerade, wie du schon gesagt hast, also die Hände waren halt richtig geil gegen Clifford. Aber die sind halt, gegen die anderen Decks wie BA oder so, sind die richtig schlecht gegen die.
Das geht.
Ja, also das Problem ist halt, vorher lag halt immer eine Aimtiness. Das heißt, du wusstest genau, was du mit der Eisern schießen kannst. Aber wenn der Satella halt vier Verdeckte hinlegt und einen D-Nap, dann bringt es halt nicht viel, wenn du mit der Eishand reinrennen kannst. Das ist halt gegen die ganzen verdeckten Sachen wie Minecraft und sowas, ist das halt einfach besser, in die Queer oder Denko zu spielen.
Jo. Ja, ich habe halt mir da Gedanken gemacht, warum man dann halt nicht Angst hat, dass Floodgates vielleicht vorher aufgedeckt werden, oder weil mir auch gerade aufgefallen ist, viele Spieler noch den Spellcancer, und da muss man dann auch erstmal das Breakthrough-Skill ziehen, um da was dagegen machen zu können.
Ja, muss man, also, ja.
Ja, aber dann ist das Breakthrough-Skill eigentlich auch relativ sicher. Wenn du die Hand siehst und er hat ein PWWB oder Karma Cut oder Prison oder irgendwas drauf, dann hast du eigentlich so gut wie verloren, und das Breakthrough kommt eigentlich immer durch, weil er nichts gegen das Banishing aus dem Grave machen kann.
Ja, auch erstmal in Grave kommen. Das ist das Ding.
Ja, die aktivierst du ja einfach.
Aber man hat ja auch noch andere aufs Spellkanzler. Man kann ja einen Mando hinlegen, der muss nur eine Runde überleben. Dann
außerdem geht Breakthrough Skill gegen Darklaw und Hände nicht.
Genau.
Ja, genau. Wir waren ja auch jetzt gerade beim Djinn. Und da habe ich auch nochmal eine große Frage an euch. Es gab ja jetzt ganz viel Furore um diesen Djinn-Trick. Der ominöse Djinn-Trick, das ist ja einfach eine Aktion gewesen von Patrick Hoban aus den USA. Ach, ja. Er hat halt einfach das so gemacht, er hat seinen Gegnern angeboten, lass uns Djinn rausbohren. Und was hat er gemacht? Er hat aus dem Sideboard einen Djinn genommen, hat ihn ins Main wieder gepackt. Also er hat halt einfach Djinn drin gelassen und hat halt dann halt sozusagen seinen Gegner die Djinn-Outs rausbohren lassen, und er konnte halt einfach Djinn machen und hatte fast immer Game. Was haltet ihr davon, von diesem Trend, der sich jetzt zum Glück nicht so, meiner Meinung nach, bei uns in Europa durchgesetzt hat?
Das ist halt scheiße. Ich meine, ist halt im Grunde nicht verboten, aber es ist halt mega unsportlich.
Ja, ich finde, da muss man immer beide Seiten betrachten. Also auf der einen Seite ist es mega unsportlich, und gerade für so bekannte Spieler wie Patrick Hoban macht es einfach komplett das Image kaputt, wenn da bekannt wird, dass er irgendwie ja unsportlich spielt. Zwar nicht verboten, aber das ist halt immer... Dieses Dilemma gibt's ja auch immer bei Unternehmen, ob du jetzt irgendwie legale Sachen machst, die irgendwie unmoralisch sind. Ja. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Gegner, die dann gegen ihn spielen, spätestens sozusagen nach dem Bekanntwerden dessen blöd sind, wenn sie daran glauben. Also spätestens, wenn ich das irgendwo mal im Internet gelesen habe, vertraue ich dem Typen doch nicht mehr. Also
ich habe jetzt zum Beispiel ich habe das trotzdem gemacht auf der YCS jetzt. Ich habe mit den Leuten geredet und habe gesagt, wollen wir ohne Djinn spielen? Das hat auch jedes Mal funktioniert, aber halt für mich, ich habe dann immer so mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich jetzt einen reinboarden würde, nachdem wir so nach dem Boarden so ganz freundlich uns unterhalten haben und gesagt haben, hier wollen wir ohne Djinn spielen und so. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, wie das wäre, dann einfach noch ein Djinn auszuspielen. Das muss ultra krass sein. Wie die dann gucken. Also
ich habe das mit Vanity's Feind gemacht. Ich habe den einfach reingebordet. Da habe ich mich nicht so schlecht gefühlt.
Ja, aber den musst du ja erstmal ziehen.
Ja, das ist das Problem. Du musst es den ziehen. Aber ja, es hat auch funktioniert.
Jo, ja. ich hab das auch zweimal gemacht. Einmal hat es mein Gegner angenommen, dass wir schon rausboden. Einmal hatte ich einen Gegner, der hat gesagt nein. Also man merkt halt schon einige. Es gibt schon einige, die da jetzt misstrauisch sind oder Angst haben, das zu machen. Das ist halt schade, weil das halt viel... Das macht halt das Necrots-Spiel kaputt, finde ich. Es macht halt ohne Djinn einfach mehr Spaß als mit.
Ich hab gegen zwei Leute versucht rauszuborden, weil... Also so gegen Randoms vertraut man irgendwie nicht. Und dann gegen Lorenzo und gegen Luca habe ich halt gefragt. Lorenzo hat halt Nein gesagt, weil er davor gegen Yoshi rausgebordet hat. Und dann hat er deswegen verloren. Deswegen hat er zu mir Nein gesagt. Ja, wollen wir rausbohren? Er sagt No.
Okay.
Yes.
Yes.
Wie war es bei euch, Dave und Piran? Habt ihr schon rausgebohren gemacht? Oder?
Ja, bei mir. Bei mir hatten wir rausgebohren. Also Brian hat mir das angeboten. Und ja, da hatte ich das halt mitgemacht, war auch eins der besten Spiele so am Wochenende. Halt kein Gin, keine Angst vor Emptiness, also halt immer doppel rausgebordet. Und dann habe ich es nochmal im Top 32 gemacht mit meinem Gegner. Das war auch ganz gut. Ja, also bei mir haben sie das eigentlich gemacht. Die zwei, die es gemacht haben, ich selbst habe es nie angeboten.
Ja, also ich selbst habe es auch nie angeboten, aber ich habe ihn, ja, also ich glaube, ein Spiel oder so rausgebordet. Ja, weil das einfach, das war halt so Mindgaming von wegen, ich fange an, er fängt an und ich habe dann halt meine Ginouts drin gelassen, aber meinen eigenen rausgebordet, damit seine Ginouts halt nicht mehr so effektiv sind. Hat auch ganz gut geklappt. Aber ja, selber habe ich das nicht angeboten, nee.
Okay, gut. Dann kommen wir zu einem anderen großen Thema am Wochenende, was viele erwischt hat. Und zwar geht's um das Thema die Queues. Das war ja eine ganze Reihe an Leuten, die das erwischt hat. Und ich denke mal, wir fangen mal mit den zwei bekanntesten an. Vor allen Dingen erstmal mit dem aus eurem Team, und zwar den Alpai.
Wer ist denn das?
Der Stand 4-0. Der Stand 4-0, es lief ganz gut. Also Alpai war ja auch wieder sehr gut vorbereitet, hatte ja wieder viel geübt. Das sieht man immer bei Alpai, der macht halt viel. So, auf jeden Fall, die Sache war, er steht 4-0. Es gibt einen Deckcheck. Er und, ich weiß nicht, war er gegen Luigi? Ja, er musste gegen
genau,
Luigi
spielen, genau.
Und der Judge kommt wieder und dann heißt es direkt hier, wir müssen mit dir reden, so. Dann ist es eigentlich schon der Moment, da weiß man, Spieler, jetzt wird's tragisch. Bei Luigi war es so, der hat wohl nur einen Dings bekommen, einen Warning für sein Deck. Und bei Alpai war es so, es wären wohl zwei Trishulas und zwei Prionax markiert gewesen. Und deshalb gab es direkt einen DQ. da ist natürlich jetzt die Sache, es gab ja jetzt auch schon ein Statement von Alpai, wo er sich dazu geäußert hat, dass er das akzeptiert und dass er das auch okay findet. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine starke Sache, dass er das macht, dass er sich hinstellt und da auch öffentlich Stellung bezieht. Wir haben dann ja noch ein zweites Beispiel zur ganzen Sache, wie das auch anders sein kann, und zwar mit dem Daniele Stella. Der ist ja auch in der vorletzten Runde, glaube ich, auch die...
Das war, glaube ich, Tag 1 sogar noch.
Nee, aber das war Tag 2.
Ja, okay.
Ja.
Okay. Und da war halt die Sache, also ich weiß nicht, wisst ihr das genau, was bei ihm markiert gewesen sein sollte?
Keine Ahnung, was genau.
Ritualspells habe ich gehört.
Ich habe auch halt nur das Gerücht gehört, es wären die Ritualspells gewesen, habe aber noch keine Quelle oder sowas, die mir das belegt oder die mir das genau gesagt hat. Ich habe jetzt noch nicht mit Umut reden können über die ganze Sache und beim Team. ja, dann ist mir noch aufgefallen, also ich kann da einige, also ich habe gehört, dass Eugens Gegner auch in der letzten Runde wohl dequeued worden ist.
Ja, das stimmt. Also wir haben halt die letzte Runde gespielt, waren halt am Mischen, kommt der Judge, Deckcheck, ich denke, okay, ist Zeit für ein DQ nach Alpai und Daniele. Ja, und dann einfach Mirror Force, dann kommt der und nimmt den Gegner mit. dachte ich, okay. Und ach so, ja, bei mir war eine Warrior Lady, sollte ich austauschen, weil die First aus Dark Crisis war und von der Seite, also wenn man von oben auf die Hüllen drauf guckt, war sie dicker als die anderen.
Aha.
Da musste ich Mosaik Rare spielen. Das hat ein bisschen genervt.
Jo, dann habe ich noch mitbekommen, einen Deckcheck in der Runde 4. Das war nämlich genau neben mir am Tisch. Und da war nämlich genau dasselbe. Die beiden Leute werden kontrolliert. Und beim einen soll markiert sein ein BLS, ein zweimal Dark Hole und ein TT. Und da gab's dann einen Game Lost für die Aktion. Also, ich fand, es gab viele DQs auf dem Event und auch Warnings oder allgemein ist es viel gemacht worden. Und was mich halt sehr gewundert hat, dass es halt immer am Deckcheck lag. Es kam immer wieder aus dem Deckcheck diese ganzen Verwarnungen. Denkt ihr, dass wirklich die Spieler in großen Teilen so ihre Karten behandeln oder ihre Decks nicht ordentlich vorbereiten? Oder könnt ihr euch da auch andere Sachen vorstellen, warum da so viele Spieler dieses Mal dequeued worden sind?
Also, ja, gut, das sind jetzt drei Leute, was du gesagt hast. Das sind ja gar nicht so ungewöhnlich viele, oder?
Ja, die drei, die man mitbekommen hat.
Ja, ja, also...
sind halt nur auch bekannte Spieler gewesen. Ne?
Ja, also an sich sind halt Spielstrafen, wenn fürs Deck gar nicht so einfach zu vermeiden, weil jeder kennt es, nach ein paar Runden sehen halt die Hüllen nicht mehr ganz neu aus. Man kann ja nicht nach jeder Runde die Hüllen wechseln. Und es ist halt dann bei Leuten wie Alpay oder Daniele ist es halt blöd, dass die halt so bekannt sind oder so, beziehungsweise erfolgreich, und dann ist es halt auch bei den Judges eher naheliegend, da die Q für zu geben.
Also nee, warte mal ganz Game, kurz dazu nochmal. Ich habe mit dem Head Judge ja nochmal gesprochen und er hat selber gesagt, dass er nicht wusste, wem das Deck gehört, bevor er den DQ ausgesprochen hat. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber ich weiß es auch nicht. Ja, ich finde auf jeden Fall immer noch, es ist einfach unbegründet, für sowas DQs zu geben, weil man gibt ja für sowas die Cues als Head Judge, weil man glaubt, dass die Spieler dadurch sich einen Vorteil erschummeln, weil diese Karten markiert sind. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll man denn mit markierten Karten sich so einen Vorteil erschummeln? Wie soll man denn besser Karten nach oben stacken können, wenn irgendwie eine Ecke von der Seite irgendwie, weiß ich nicht, markiert ist? Und gerade... Ja, Simon Hee hat was ganz anderes gemacht. Simon Hee hat was ganz anderes gemacht. Der hat anscheinend... Die Hüllen vom Gegner markiert. Genau, das ist ja was ganz anderes. Der hat ja sozusagen diesen Judge-Bias genommen, ja, weil die Judges sozusagen immer dafür die Cues geben und hat dann sozusagen einfach gesagt, ja, das gegnerische Deck ist markiert. Aber nee. Sozusagen.
Nein.
Ich glaube, der hat auch beim Pile-Shuffeln hatte die
nein, markierten der hat einen Lightning DQ oder so erwirkt beim Gegner. Der hat die Karten dann, der hat die Karten.
Ach ja, genau, der hat die Karten
erst beim Pile-Shuffeln genau. markiert und hat die dann beim Pile-Shuffeln genau. quasi sortiert.
Ja.
Genau, ja gut, dasselbe kannst du ja bei deinem Deck
also
auch machen.
Ist ja was ganz, ja, genau. Also es ist dann auf jeden Fall richtig gut, wenn man Doppel Dark Hole und ein BLS auf der Starthand hat.
Ja, du kannst ja auseinander schaffen, das geht doch genauso.
Ja, es ist trotzdem einfach, es macht einfach keinen Spieler, weil jeder weiß, ja, dass es Deckchecks gibt.
Ja, eben, das ist das andere.
Komplett sinnlos. Vor allem die Markierungen, und das ist auch noch wichtig, sind ja nicht auf den Karten drauf, so dass man die beim Pallschaffen irgendwie groß erkennen könnte. Sondern die sind am Rand. Das heißt, man muss beim Pallshuffle wirklich an den Rand der Karte gucken. Von mir aus noch in der Horizontalen irgendwie den Kopf auf den Tisch legen. Anders kann man einige Karten einfach nicht erkennen.
Ich habe das bei Alpha gesehen. Wenn man das trainiert, dann geht es bestimmt.
Ja, aber im Endeffekt hat er recht.
Ja, schon, aber.
Auch wenn es funktioniert, als bekannter Spieler kannst du es einfach nicht machen, weil
auf der anderen Seite.
Und Alpha wird ja auch
immer. Ich nehme mal als Beispiel Alpay, der hat irgendwie bei ihm wurden ja irgendwie anscheinend zwei Trishulas und zwei Brynex entdeckt. Was ist denn das für ein Vorteil, wenn man zwei Trishulas und zwei Brynex irgendwie hochstacken kann? Das ist... Ich sehe das nicht. Also in Necros gibt so viele bessere Möglichkeiten. So viele bessere Karten, die man lieber ziehen möchte als zwei Trishula und zwei Brynex.
Aber das heißt ja einfach, wenn das System bei den bei den markierten Karten da ist, dann muss gleich die Absicht dahinter sein.
Aber das ist das Problem. Genau, das Ding ist, das System, also man kann sozusagen bei viel zu vielen Kartenkombinationen sagen, dass das sei ein System. Die Begründung des Head Judges war, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass gerade zwei Brynex und zwei Trishulas markiert sind? Ja, natürlich ist die gering, aber die Summe aller Möglichkeiten, die sozusagen zum DQ führt, die ist ja mega groß. Also du kannst von diesen 1100 Leuten mindestens 400 Decks finden, wo irgendwelche Karten markiert sind, wo du sagst, okay, das ist auch DQ-reif. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt. Also man kann sich auch nicht jede Runde neue Hüllen kaufen. Die Spieler sind auch nicht reich.
Bei Alpay war halt auch.
Ja. Bei Alpay war vielleicht der eigene Fehler, dass er halt diese YCQ-Hüllen benutzt hat. Und die
Das war auf jeden Fall nicht gut.
Vom letzten Jahr, die YCQ-Hüllen vom letzten Jahr, die sind extrem schlecht verarbeitet. Und die gehen beim Mischen auch schnell kaputt. Und vor allem richtig stark kaputt. Die knicken nicht irgendwie so mini leicht ein wie Ultra Pros oder was weiß ich, KMC-Hüllen, sondern da gibt's dann eine, die dann nachgibt und die sieht dann wirklich richtig vercrackt aus. Und ja, das ist dann vielleicht sein eigener Fehler gewesen, aber dass es intentional ist, ist Quatsch.
Die Sache ist halt auch, es sind nicht nur solche Sachen. Ich habe das auch schon gehabt, alleine bei uns in Locals, das ist, sagen wir mal, das ist noch ein Beispiel mit Jens damals. Jens kauft sich eine Packung Hüllen, hüllt sein Deck ein, sein Deck ist nur vorher sortiert, weil er seine Deckliste geschrieben hat, und es sind halt die ersten 5 Hüllen, haben halt irgendwie einen Knick oder irgendwas, oder die waren halt nicht ganz koscher. Auf jeden Fall, er hüllt sein Deck ein und die ersten 5 Karten, die er einhüllt, sind irgendwie sind Stratos, 3 Bubbleman und noch ein Hero. Und das wird natürlich dann auch nach Absicht, einfach weil er halt sein Deck noch sortiert hat, weil man natürlich vorher Deckliste schreibt.
Ja.
Das ist halt auch sowas, wenn halt die Höhlen irgendwo an einer Stelle im Paket irgendwie kaputt sind, dann sind halt immer Karten, die meistens aufeinanderfolgen, markiert. Das wirkt halt auch schlecht, also das ist halt auch schade.
Ja.
Es muss vielleicht schauen, dass man bei so einer Spielstrafe, also eine DQ kann man ja ausbrechen, meiner Meinung nach, wenn man wirklich eine Absicht dahinter sieht, aber man sollte halt vielleicht auch irgendwo sagen, das Problem ist an der ganzen Sache mit dem DQ ist ja dieser Einjahresbann, der da meistens die Folge ist.
Ja.
Ja, also jedenfalls, wir wissen, dass Albert auf jeden Fall keine Karten markiert hat, und aber wir glauben, dass halt die Judges, die haben müssen schon ihren Grund gehabt haben, die müssen das schon irgendwie gesehen ja. haben, und von daher muss man halt hinnehmen, ja. Aber wir wissen ganz genau, dass es halt Schwachsinn ist.
Die Sache ist halt, auch jemand wie Alpheid, der wird ja jedes Turnier, bekommt er ja Deckcheck.
Ja, eben.
Ja. Ja. Aber warum sollte er jetzt auf einmal anfangen, sein Deck zu markieren? Das ist ja.
Ja, ja, und das finde ich auch ein bisschen ungerechtfertigt. Also okay, vielleicht ist da ein Muster drin. Aber die DQ ist immer noch eine andere Sache. Also die DQ ist ja wirklich, der Judge glaubt, dass er das extra gemacht hat, um sich einen Vorteil zu erwirtschaften. Und das ist, ich habe dann nochmal mit dem Headshot geredet, und also das ist das, glaube ich aber nicht, dass man als Headshot da wirklich im Ernst glauben kann, dass zwei Brynex und zwei Trishulas an der Ecke irgendwie kaputt sind und dass der Spieler sich damit irgendwie einen Vorteil erwirtschaften möchte, intentionell.
Außer er weiß nicht, wie man das Deck spielt, und deswegen, oh ja, Trishula ja, genau. ist wichtig. Und
wollte ich gerade sagen, vielleicht denkt er einfach, dass Brynex und Trishula, boah, Trishula ist immer auf dem Feld, Brynex ist die teuerste Karte oder so, die sind mega wichtig, also muss man die sich markieren oder sowas. Er spielt das Deck ja nicht.
Ich glaube nicht, dass das so ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, vielleicht wäre da mal eine Änderung der Policies irgendwie interessant.
Ja, die Policies sind ja richtig. Also, wenn man wirklich als Head Judge glaubt, okay, das ist absichtlich gemacht worden, ja, natürlich kann man dann einen DQ'en. Die Entscheidung ist aber trotzdem falsch. Weil kein Head Judge kann ernsthaft glauben, dass sowas absichtlich gemacht wird. Das ist eine Umschulung der Head Judges, ist da einfach wichtig.
Jo. Also, müssen wir warten. Wir können im Endeffekt da auch nichts bewirken. Wir können halt nur sagen, unsere Sicht der Dinge. Und hoffen, dass das halt sich vielleicht ein bisschen ändert, dass halt diese ganzen Deckchecks, dass das alles vielleicht nur ein bisschen wieder abgemildert wird. Das ist in letzter Zeit, finde ich, extrem krass, was an Deckchecks, was da immer alles gefunden wird. Also manchmal, es kann auch manchmal menschliches Versagen einfach sein. Es ist nicht immer alles gewollt. Und vor allen Dingen möchte ich da nochmal allen was mit auf den Weg geben. Der beste Weg, nicht becheatet zu werden, ist einfach, dass man immer aufpasst, aktiv am Spiel teilnimmt, immer guckt, was der Gegner macht, und vor allen Dingen, dass man auch immer das Deck zuletzt mischt von seinem Gegner.
Ja, also noch ein ganz, ganz wichtiger Weg, wie man sich auf keinen Fall, also wie man sozusagen der Anti-Cheat schlechthin ist, du mischst dein Deck, er mischt dein Deck, und du cuttest und legst dein Deck sozusagen mit einem kleinen Gap hin. Das heißt, du machst dein Deck nicht komplett gerade beim Abheben, sondern sodass man sozusagen die Stelle, an der du nochmal abgehoben hast, sieht. Und dann kannst du darauf achten, ob dein Gegner an der gleichen Stelle abhebt oder nicht. Und wenn er nicht an der gleichen Stelle abhebt, ist alles safe. Wenn er an der gleichen Stelle abhebt und du eh das Gefühl hattest, dass er cheatet, dann kannst du einen Judge rufen. Ja, also das finde ich immer noch ganz gut.
Ich merke das halt auch in letzter Zeit, dadurch, dass ich öfters mal judge. Also wirklich, mischt einfach das Deck eures Gegners. Ihr vermeidet damit einfach, becheatet zu werden. Das ist einfach ein Tipp, der ist Gold wert, meiner Meinung nach.
Ja, es geht ja auch nicht immer darum, dass der Gegner bei sich selbst cheatet, sondern dass er auch bei deinem Deck cheatet. Und viele fokussieren dann sich einfach auf das Deck des Gegners und vergessen dann ihr eigenes, und dann ziehen sie halt richtig crappy gegen irgendwelche Leute.
Jo. Na gut, das auf jeden Fall dazu. Ich denke mal, wir haben jetzt auch genug dazu ausgeführt, zu der ganzen Thematik. Und wenn ihr da noch ein paar Gedanken so habt, dann schreibt es ruhig auch unten rein bei der CG in dem Beitrag. Man kann ja da vielleicht nochmal noch ein bisschen weiter drüber diskutieren. Dann möchte ich nochmal fix was sagen zu zwei Decks, die wir auch noch in den Tops vertreten hatten, und zwar zwei, ich nenne es jetzt mal Rogue-Decks. Wir hatten einmal ein Hero Volcanic, eine sehr seltsame Kombo meiner Meinung nach, aber es hat wohl funktioniert. Was haltet ihr von dieser Kombo? Ich frage jetzt gerade mal Dave, weil du bist ja dagegen dann in Top 16 rausgeflogen.
Also Spiel 1 ist halt überraschend, vor allem wenn man in den Tops dagegen spielt. Man denkt, man spielt gegen Necrots, wenn man das nicht vorher gesehen hat. Dann geht erstmal alles nach hinten los, weil man ganz viel Ressourcen wastet gegen Grind-Decks, und dafür ist es halt eine gute Überraschung, halt typisch Rogue. Ja, aber Spiel 2 habe ich dann gemerkt, also, ja, konnte halt gar nichts machen nach dem Sideboarden. Spiel 3 hatte ich einfach, ja, nicht das Glück auf meiner Seite. Und ja, die Decks machen halt ihr Ding, wie sie es machen wollen. Die wollen halt gegen Necrots nur spielen zum Teil und müssen mit dem Überraschungsfaktor gewinnen, müssen dann nach dem Board noch ein Spiel gewinnen und bei ihm hat's geklappt, ganz gut. Top 8 war dann, glaube ich, auch Schluss.
Genau. Ich glaube, gegen Shadolka rausgeflogen.
Ja, dann hätte das Deck nicht mehr viel machen können, glaube ich.
Dann das zweite Deck, was wir hatten, das waren die Mecha Phantom Beasts. Das war ja jemand aus meiner Region, der Nino Zimmermann aus Magdeburg. Ist auch hier ein bekanntes Gesicht und ich habe jetzt noch nicht mal direkt mit Nino reden können, wie sein Turnierverlauf war, aber ich weiß halt, er hatte sehr viel Necrots und 3 Mistake Main, die haben halt sehr stark geregelt.
Ja, also es ist im Endeffekt egal, ob du da Volcanic Hero oder Mecha Phantom Beast oder was auch immer spielst. Gadgets vielleicht nicht mit Mistake, aber allgemein. Solange du halt einfach die Mistakes hinten liegen hast, ist es halt einfach ein Anti-Deck gegen Necros und mehr nett, also ist egal. Braucht man sich nicht viel Gedanken machen, ob Mecha Phantom Beast jetzt mega gut oder so. Es liegt, glaube ich, einfach an Mistakes und Mindcrush und Chaos Trap Hole und so ein Zeug.
Jo, er hat halt 19 fallende Main gespielt. Das sagt jetzt schon viel über das Deck aus.
Ja.
Gut, dann abschließend zu sagen, ist ja, der Luca hat ja gewonnen. Ich denke mal, ist ja auch ein bekanntes Gesicht, der Luca, den kennen ja auch viele von uns. War ein verdienter Sieg, oder?
Ja, ist ein super Typ.
Yes.
der einzige, der vielleicht nicht wollte wiederholen, yes, weil der halt im Finale jetzt Nachsehen hatte, aber...
Nö, es war schon okay.
Ich fand das krass, dass... Ja, natürlich freut man sich, wenn man gewinnt, aber Luca war ja die ganzen Runden davor so happy. Ich habe ihn selten so glücklich gesehen. Ja, wirklich, wirklich selten habe ich ihn so glücklich gesehen. Also Prag hat er seit langem mal wieder getoppt, soweit ich weiß.
Genau.
Und dann jetzt kam der Durchbruch. Also ich bin echt überrascht und stolz auf ihn. Guter Typ.
Er ist auch echt halt einfach wirklich einer der sympathischsten Menschen in diesem Spiel, muss ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man auch
noch... Also es gab ja früher oder gibt es immer noch teilweise dieses Klischee, dass Italiener so die unfreundlichsten Leute sind, aber es gibt halt ein paar Ausnahmen und Luca ist auf jeden Fall einer von denen.
Auf jeden Fall Franzosen, ey.
Oder Franzosen, diese anderen da.
Ich dachte, Italiener wären mehr dafür bekannt, dass sie gerne mal ausrasten, wie unser lieber.
Ja. Wenn man dann halt auch das Feature-Match vom Finale nochmal guckt und dann sieht, wie Luca am Ende einfach ausrastet, ist einfach wunderschön. Kann man einfach nicht gönnen, ja.
Was hat er da gemacht?
Alter, du musst mal gucken, es geht einfach mega ab, umarmt den Judge und so, Alter, und rennt weg und das war super. Echt super.
Ja gut, der Judge war aber auch voll Lenti.
Ja, okay, aber
trotzdem. Also war jetzt kein random Judge.
Jo, war auf jeden Fall cool, vor allen Dingen, wenn man auch noch sieht, letztes Jahr zur EM, da war er, glaube ich, 65. mit seinen Feen. Ja. Jetzt hat er halt dieses Jahr
so gut an der
Seite. Ist schon irgendwie cool, das ist
jetzt hat er auch gewonnen mit seinen Feen.
Ja. Na gut. Das auf jeden Fall zur YCS Bochum. Aber wir haben ja jetzt schon in 3 Wochen wieder das nächste große Ereignis. Wir haben die DM in Köln. Ich denke, das ist, glaube ich, das erste große Event in Köln, was es gibt, oder? Also mir ist kein weiteres bekannt, was dort stattgefunden hat.
Ja, war immer Bochum bis jetzt da im Kopf.
Sind auf jeden Fall die monatlichen Kölsch-Turniere, die da immer sind.
Genau, da warten wir auch noch eins.
Die sind jedes Mal super.
Na, die sind natürlich super, aber ich rede jetzt von Events mit tausend Leuten.
Nee,
ich glaube Premier Events waren bis jetzt da in der Region immer in Bochum oder so.
Genau, sonst fällt mir noch eines Card Trooper von früher, was immer in Köln war, aber das war ja auch mehr.
Ja, das sind ja Premier Events.
Genau. Kennt ihr die Location vielleicht?
Nee.
Hast du schon mal was gesehen? Nee.
Das ist, glaube ich, die Location, wo auch die Gamescom ist, jedes Mal. Also ich kenne die halt nur, weil ich auf der Gamescom mal war, aber ja.
Also lassen wir uns da überraschen und sehen es dann in 3 Wochen, wie es dort aussieht.
Jo.
Gut, und dann haben wir eine Sache, also wir hatten ja 2013 auch einen sehr knappen Pre-Release mit einem neuen Set zur DM, da war es Tachyon Galaxy, was dann nicht legal war zum Turnier zur deutschen Meisterschaft. Dieses Jahr ist es so, wir haben wieder 3 Tage vor der DM ein neues Set-Release, also am Donnerstag erscheint dann Crossover Souls und da ist natürlich jetzt die Frage, ist das gut, dass sowas jetzt erlaubt wird, dass man jetzt sagt, okay, ihr könnt das sofort spielen oder ist das nicht so doll? Was ist denn da eure Meinung zu?
Also ich habe prinzipiell nichts dagegen. Aber ich muss sagen, ich habe überlegt, ob ich ein anderes National spiele, weil mir das Format im Moment so gut gefällt. Und ich das nächste Set eigentlich eher nur so sehe, dass da ein paar mehr Antikarten rauskommen gegen Necros und nicht viel mehr anderes von dem, was ich bis jetzt so gehört habe. Und deshalb habe ich überlegt, ob ich einfach ein anderes National früher spiele. Aber im Endeffekt, ich spiele jetzt einfach die DM, weil ich da am meisten Lust drauf habe.
Ja, sind halt die meisten Leute da.
Ja, aber an sich finde ich das in Ordnung, wenn halt neue Karten 3 Tage vorher rauskommen. Ja, dann ist es dann halt so. Kann man ruhig mitspielen.
Ja, ändert sich das Format so ein bisschen. Oh, Entschuldigung.
Nee,
dann ist halt, ja, sonst immer so einseitig, wenn man immer nur das gleiche Format spielt. Und ja, dann hat man halt da ein paar neue Karten. Ist halt ein bisschen knapp.
Ja, aber es ist
Karten
halt auch
ranholen und so.
Ja,
aber
das mit den Karten besorgen ist ein Problem, aber halt, es ist ja auch teilweise eine Herausforderung, wenn die Karten erst 3 Tage draußen sind, wenn die Karten immer 3 Tage erst draußen sind, schon den besten Bild oder so zu finden, das ist ja auch nicht unanspruchsvoll, also auch nicht schlecht.
Ja, stimmt.
Jo. Piran, ich hab gehört, du willst vielleicht gar nicht die deutsche Meisterschaft mitspielen.
Ja, ich bin am überlegen, ob ich die türkische Meisterschaft mitspiele, weil ich in der Zeit vielleicht sogar dort verreist bin. Aber das werde ich nochmal abchecken. Also ich hätte so prinzipiell ein bisschen mehr Lust, die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, weil da mehr Leute sind und weil da auch Freunde sind. Und mit Freunden macht ein Event immer mehr Spaß. Aber ja, mal gucken. So Istanbul sehen ist auch nicht schlecht.
Jo. Naja, ich weiß noch nicht genau. Ich werde auf der DM judgen. Da kann ich ja danach auch mal einen kleinen Bericht vergeben, wie es war. Und guck mal, vielleicht spiele ich dann die österreichische Meisterschaft mit. Ich würde ja gerne die tschechische mitspielen. Aber die ist leider am selben Wochenende wie die DM. Das hat sich da durch leider erledigt.
Für die österreichische musste ich aber beeilen. Die ist, glaube ich, dieses Wochenende.
Ja, da bin ich auch noch immer überlegen, ob ich hinfahre.
Dieses oder nächstes Wochenende?
Ich glaub, nee, dieses ist es. Am Samstag.
Jo. Naja, wäre ja kein Problem. Na gut. Dann haben wir noch ein weiteres Event, was angekündigt worden ist. Und zwar haben wir die EM. Die EM findet in Dublin statt. Ich weiß es schon vom Dave, vom Buchen her, dass da wohl ein anderes Groß-Event in der Zeit so von der deutschen von der Europameisterschaft sein soll. Dave, du hast dich ja einmal informiert, dass es irgendwie dieses Jahr so wohl schlecht daran zu kommen, also an Hotelplätze oder irgendwas. Das ist alles sehr ausgebucht dort.
Das ist ziemlich flau, also gar nichts zu finden oder wenig, vor allen Dingen im, naja, niedrigeren Geldbereich so. Wenn du noch ein bisschen Geld auf den Tisch legst, dann kriegst du auch was. Aber ich freue mich, dass es in Dublin ist, eigentlich. Also, hätte nicht eine EM sein müssen, aber dann würde das eine sehr kleine YCS wahrscheinlich werden. Ich wollte das Land eh mal besuchen dort. Aber.
Ich ja nicht gerade sehr glücklich an über Dublin.
Aber ja, die Kosten sind nicht so.
Was kostet es? Ich habe da noch nicht nachgeschaut.
Ja, bist da mit 70 Euro die Nacht momentan dabei, außer du suchst vielleicht oder findest noch was. Dann dazu noch der Flug, außer man fährt vielleicht, aber das will ich mir nicht antun.
Ja, einen Flug kann man auch mit 200 Euro so mal anrechnen, denke ich mal.
Also das ist so wie ähnlich wie London, die Preise.
Nur ich sehe da kein Problem.
Also Joshua, für dich ist es wohl kein Problem, dadurch, dass du ja eine YCS dieses Jahr gewonnen hast, du wirst ja kostenlos hingeschickt.
Letztes aber, ja.
Ja, letztes Jahr war halt diese National Season oder dieses.
Ja, genau, ja.
Jan Olgen, du hättest auch kostenlos hingekonnt,
ja,
aber du hast dann leider im Finale verloren.
Es gibt ja noch Nationals. Und es gibt ja noch die Chance, dass Emre türkische Nationals gewinnt. Falls Piran nicht hin kann. Dann nimmt er mich auch mit.
Okay.
Also Grüße an Emre.
Ach, man darf eine Begleitperson mitnehmen?
Er ist ja unter 18. Er ist irgendwie 12
ach,
oder so.
Okay, ich dachte, auch wenn man über 8 ist. Na gut. Aber ich sag mal so, ich bin mal gespannt auf Dublin, vor allen Dingen auf die Teilnehmerzahl, weil ich erwarte wirklich nicht so viele Spiele. Ich finde es sehr schade für eine EM, dass die so schwer erreichbar ist. Gerade, es gibt ja auch nun mal viele Spieler, die vielleicht gerade noch Studenten sind und die sich also nicht einfach mal so leisten können aus der Protokasse. Also ich finde es schade.
Ja, vielleicht wird es so kompetitiver, weil ja, die guten Spieler wahrscheinlich alle fliegen, aber die ja sich denken, ich gewinne vielleicht nicht, die bleiben zu Hause. Und dann wird das,
ja. Wie in Madrid halt. Dass weniger Spieler da waren, aber genauso viele Gleichgute quasi.
Ja. Jo. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten ja schon angesprochen, dass 3 Tage vor der DM ein neues Set erscheinen wird. Crossover Souls. Und da gibt es einige neue Karten, die uns erwarten. Und da wollte ich ein bisschen was mit euch besprechen.
Ich kenne 4.
Du kennst 4. Wir haben 6 haben wir rausgesucht, die wir interessant fanden. Also 2 kennst du noch nicht. So, ja. Wir kommen zum neuen Set. Und bevor wir jetzt mit dem neuen Set anfangen, sage ich nochmal, dass sich der Piran gerade verabschiedet hat. Der hat heute noch einiges zu erledigen. Also reden wir jetzt zu 4 über das neue Set weiter. Wir fangen jetzt an mit Lose a Turn.
Die kenne ich.
Das ist eine permanente Fallenkarte. Die hat zwei Effekte. Zum einen darf man die nur aktivieren, wenn man keine gespecialten Monster kontrolliert. Zum anderen werden die Effekte von allen Monstern, die gespecialt werden, negiert bis zur Endphase. Und ich glaube auch, dass die Monster in die Death gehen. Also alle gespecialten Monster, die beschworen werden, gehen in die Verteidigung.
Jo.
Wenn der Effekt eines Effektmonsters aktiviert wird,
dann geht in die Verteidigung. Ist der Negate-Effekt permanent?
Der ist nur der erste Effekt ist permanent, soweit ich das richtig nenne. Und der andere aktiviert sich.
Ja, der permanente andere aktiviert sich. Es ist sozusagen ein neuer Ersatz für die verloren gegangenen Emptinessen und Skill Drains.
Nee, ist ja nicht.
Ist es nicht?
Ja. Super. Also aber ist auf jeden Fall gut.
Also in Satella kannst du es, glaube ich, vergessen, die Karten.
Du kannst sie halt auch nicht wirklich überall spielen. Das ist...
Die ist halt, sehr speziell. Das Problem an der Karte ist, dass die zu generic ist. Also du kannst ja, so eine Karte ist ja nur gut, wenn sie dich selber nicht, sie nicht stört. Ja, also, aber du kannst ja selber nichts machen. Er legt dir dann das Ding in Death hin halt und wartet eine Runde. Und du kannst aber auch dasselbe nicht machen. Also, selbst der Teller specialt ja jede Runde und macht Exits und das ganze Zeug. Also, die ist nur in sehr wenigen Decks brauchbar.
Das ist halt einfach der erste Effekt. Wenn Emptiness sagen würde, die darfst du nur aktivieren, wenn du keine gespecialten kontrollierst, wäre die ja auch nicht so gut.
Ja, also, du kannst halt auch zum Beispiel, wenn du sie nachziehst, wenn du schon was auf dem Feld hast, ist halt auch komplett tot. Also, ich glaube nicht, dass die so gut ist.
Ja, es kommt halt aufs Deck an. Also, ich weiß halt viele von Yosenju drauf, dass die ein sehr guter Support sein soll.
Ja, gut. Das sind halt diese Yosenju-Menschen, die freuen sich über was. Die freuen sich auch über Monster aus irgendeinem Hidden Arsenal Booster, die im Endeffekt auf die Hand zurückgehen.
Ja. Yosenju bekommt ja allgemein immer gut Support. Mal gucken, vielleicht kann das Deck ja dann doch was, oder wird so ein neues Evil Swarm oder so ein allgemein neues Anti-Deck.
Hey, ein neues Evil Swarm.
Yeah. Juhu.
Ja, das freut. Alles ich glaube, da haben wir ja die falsche Runde eingeladen, um uns hier über Antidex zu unterhalten.
Das freut Emre.
Ja.
Auf jeden Fall. Olli, Bruder. Fangen wir an mit anderen Karten. Ich denke mal, die euch besser gefallen werden. Da haben wir nämlich eine Karte direkt gegen den Loser Turn, den Galaxy Cyclone. Das ist eine Karte,
die ist cool, ja.
Der ist cool. Der ist ja jetzt auch schon raus, dass der eine Secret Rare wird. Also das freut schon wieder Geldbeute.
Ah, ehrlich, ehrlich.
Ja. Und der Galaxy Cyclone sagt aus, man kann ihn aktivieren, darf eine gesettete Karte zerstören. Und wenn er im Friedhof ist, darf man ihn banishen und darf eine offene Zauber oder Falle zerstören. Fliegt euer MST raus in eurem Deck, oder?
Nein, das nicht. Also, das ist so. Ja, doch, ist halt gut, ja. Weil du halt, wenn du in Combo-Decks spielst, dann willst du ja mit MST nicht diese 1-zu-1 Tausche machen gegen sowas wie Satella. Weil Satella ist halt kein Combo-Deck, deswegen willst du eigentlich nicht weniger Karten haben, allgemein. Und die macht halt zwei Karten auf einmal weg und ist aber dabei nicht so spezifisch wie Decree oder Denko. Also, ja.
Fürs Main-Deck im Convo-Dex auf jeden Fall, denke ich. Ersetzt du den MST. Den MST kann man im Board spielen. Oder es wird wichtig, dass man chainen muss.
Aber was mir auch aufgefallen ist, viele spielen die Karte auch einfach in Infernoid mit Reasoning oder im Lightsworn und Mildi dann halt einfach rein und können Karten...
Kann man den Graveyard-Effekt chainen?
Nein, das ist eine normale Zauberkarte, das geht nur bei
Wissen. Das ist halt ein bisschen ein Problem.
Dann wäre halt super gut noch, aber ja, ist immer noch in Ordnung. Die Frage ist halt, dann ist halt sowas gegen Fiendish Chain oder so, ist dann immer noch nicht so gut. Aber ist schon keine schlechte Karte. Vor allem für Combo-Decks, weil die halt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe
sind. Ja, vor allem kannst du im Early Game aktivieren und weißt, im Late Game verlierst du nicht gegen den Floodgate, weil den
kannst
du
immer noch abfangen. Genau wie das Breakthrough-Skill im Moment. Wenn ich den Breakthrough-Skill startern habe, dann gehe ich erstmal seinen Tourguide, Mathematiker, was auch immer und weiß ganz genau, später ist kein Problem. Der Renesis Fiend oder was auch immer. Das ist schon ganz cool.
Jo. Dann noch eine weitere neue Karte ist der Topf, oder nee, nicht der Topf, der Krug der Trägheit. Also ich denke mal, das ist eine Ersatzkarte für Topf der Trägheit. Das ist eine Falle.
Ach, wie kommst du denn darauf?
Auf jeden Fall, der sagt... Der kann fünf Karten im Friedhof wählen, aber nicht wie beim Topf, dass es nur Monster sein müssen, sondern irgendwelche Karten, die werden ins Deck geschaffelt und zieht man eine Karte statt zwei.
Ach, irgendwelche Karten?
Ja, irgendwelche Karten. Oh. Außer ihn selber. Ihn selber darf man nicht reinschaffeln, das ist der einzige Nachteil.
Ist nicht sicher, ob das Ironie ist bei Yoshi oder nicht.
Nein, ich wusste das nicht. Ich dachte, Monster.
Auf jeden Fall ist die Sache, das ist halt eine, meiner Meinung nach, super Karte.
Ja, die ist gut.
Vor allen Dingen, da ist halt, man kann so viel geile Sachen damit recyceln, dadurch, dass auch Zauber und Fallen davon betroffen sind. Ich habe die Tage aus Spaß mal mit ein bisschen mit Tango Plant gespielt und habe halt den Chart zweimal gespielt und einmal die Auswanderungsprophezeiung, habe dann halt die ganze Zeit, als mein Deck alle war, immer wieder die beiden Töpfe rein mit der Auswanderungsprophezeiung, dann wird die Töpfe gemacht, das ging halt endlos. Es gibt schon witzige Sachen, wie man die benutzen kann.
Ja, also Recycling ist ja eh so ein Thema in Yugi. Es gibt halt einfach Decks, die würden das gerne haben. Und vor allem halt, wenn du auch wirklich Zauber und Fallen reinmischen kannst, das macht die Karte halt echt seltener tot, weil das geht halt echt schnell, bis du 5 Karten im Friedhof hast. Ne? Genau. Einfach 5. Von daher wird auf jeden Fall Decks geben, die den auf jeden Fall spielen wollen.
Ich hab's ein bisschen im Shadow getestet, da fand ich es schon mal super, einfach mal Biester wieder reinnehmen fürs Mirror-Match oder die Fusion wieder reinzubekommen.
Ja, Shadow zum Beispiel war so ein Deck, wo man oft das Thema hatte, hier, der fehlt jetzt im Deck oder die Fusionen gehen einem aus oder so. Ich denke mal, da würde man das auf jeden Fall spielen, ja.
Genau. Necros wäre es auch nett. Also ist halt blöd, wenn die Ritualspells einfach ausgegangen sind. Da hat man eigentlich so gut wie verloren.
Ja, man kann halt dann Unicorn
ja
nicht.
Ja.
Gibt halt auch so Sachen wie zum Beispiel damals bei den Artefakt-Decks hätte man, glaube ich, wenn es die Karte gäbe, hätte man auch ohne schlechtes Gewissen einfach frei Sanktum auf nur 2 Moraltabs spielen können. Oder solche Sachen. Genau. Also die ist auf jeden Fall, irgendwann wird die auf jeden Fall gespielt werden. Vielleicht im Moment nicht unbedingt im Necros, weil die halt relativ langsam ist.
Aber ja, dass sie nur eine Karte zieht, macht sie nicht so broken.
Ja, also es muss bei der Karte halt hauptsächlich ums Recycling gehen. Also das eine Karte ziehen ist halt, ja, Jaw of Greed spielt ja auch so.
Gut, dann haben wir noch die neue Shadow-Fusion, die Anomalilith. Wisst ihr, was die kann?
Oh Gott, hör mir auf.
Also sie ist eine Wasserfusion. Dave weiß, glaube ich, genaueres.
Was? Ja, natürlich. Halt eine Wasserfusion und Monster können von der Hand oder vom Friedhof nicht mehr mit Spellwar Traps speziell beschworen werden.
Da steht einfach drauf, Necros nein. Und wenn sie auf den Friedhof geht, darfst du das Spell wieder auf die Hand nehmen.
Na, genau. Satella kann auch keine Calls mehr nutzen, darf man nicht vergessen.
Ich kenne keinen Satella, wer ist diese?
Wer ist dieser Satella?
Oh, das sagst du zur DM nicht mehr.
Auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Antikarte, damit Shadow wieder ein bisschen was machen kann. Außer Mistake gegen unser geliebtes Necros, aber die Frage ist halt, was wird man für Wasser-Engines finden? Ich habe da mit Dave schon mal drüber gequatscht, das ist, finde ich meiner Meinung nach, sehr schwer, vernünftige Wassermonster in Shadow-Deck zu integrieren.
Du wirst keine spielen, du wirst einfach Core spielen.
Ja, wir haben Doppelcore auch spielen.
Ja,
es wird niemals es eine Wasser-Engine, also außer es kommt wirklich was richtig Gutes raus, wird man.
Ja, dieses Wassermonster, das Ice Barrier Monster ist ja eigentlich okay. Dass sich irgendwie selber opfert, ein Wassermonster auf dem Feld zerstört und ein Ice Barrier auf die Hand sucht.
Ist aber so Necrotz-lastig gegen andere Decks. Also ich weiß nicht, so die Engines.
Du kommst doch sowieso easy an den Core ran. Das ist
das.
Ja, ja. Vielleicht könnte man jetzt auch die Ausrüstungszauberkarte mehr spielen.
Das ist eine
gute Oder das ist, geht ja auch.
Genau. Also, was auch noch nicht
überlegen. Extra, ja, Sinister könnte man auch Sinister spielen.
Aber genau. Sinister ist so eine Überlegung, weil die mit Mathematik.
Ist ja wieder erlaubt.
Die ist ja mit Mathematiker und Kurs, die ja leicht in Friedhof zu bringen und damit auf die Hand zu suchen.
Wenn man sie ja nicht im selben Zug wieder auf den Grave bekommt, dann wird die ja nicht gebanished, ne?
Genau.
Das heißt, man kann alle 3 Runden. Das ist okay.
Dann dauert es aber auch 3 Runden, bis du sie hast. Du musst erst Mathematiker machen, Friedhof, da ist ja sogar Core noch schneller.
Ja, du kannst sie ja auch sofort benutzen, wird sie halt gebanished. Aber optional kannst du sie in Zug später benutzen, dann hast du sie nochmal.
Richtige Wasser-Engine, eine Schlange.
Und dann gab's noch einen Monster.
Eine Shadow-Mermail.
Dann gab's noch ein anderes Monster, was wir rausgesucht hatten. Das war ein 1.5er Level 4 Monster Wasser, was sagt, man kann special, wenn man Hexer kontrolliert. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, weil man dann halt einfach mit Squamata und Dragon ein 4er Exit legen kann.
Da gibt's ja von jedem Typ fast. Das sind ja diese alten Karten, die jetzt irgendwie besessen sind von irgendwas. Die
von den Vertrauten sind das, glaube ich.
Genau. Ja, hier Gigabyte.
Genau.
Von der Jigo. Aber wenn er zerstört ist, kannst du dir ein Monster beschwören mit 1,5 ATK und 200 Def.
Genau.
Was gibt's also, denn da?
Es gibt fast nur die gleichen Monster, nur vom anderen.
Das ist sehr praktisch.
Dann gab's noch ein Wylon-Monster, was einen halbwegs guten Effekt hat, aber leider ist Snatch wieder verboten.
Ja.
Dass man das halt kombinieren kann mit dieser Wylon-Karte.
Das wäre das Beste geworden. Ja, das ist super schade, dass Snatch jetzt weg ist, sonst hätte ich so gerne mit dieser Vylon-Karte.
Also wäre total super gewesen, du hättest Snatch wieder holen können im
Shadow und einen
Lightmonster gehabt als Light Engine für
Kunst. Das wäre richtig super gewesen, jetzt wie du sagst, ja.
Na gut, auf jeden Fall das zu der Wasserfusion. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Karten auf der Liste. Einmal den neuen Teller Knight. Der heißt Planet Teller. Wie heißt der genau, Dave? Du kannst es doch bestimmt sagen, oder?
Planet Teller Knight Ptolemaios.
Genau.
Und der Zungenbrecher. Ich würde schon scoopen, wenn er ihn hinlegt, ey.
Auf jeden Fall, der braucht beliebige Level 4 Monster. Er kann 2 bis zu 5 sich ausrüsten. Und sein Effekt besagt, wenn er 3 oder mehr Materialien hat, kann man die detachen. Und darf einen Nicht-Nummer-Monster einen Rang höher als ihn selbst, also Rang 5 von seinem Extra-Deck wählen und über ihn drüber legen. Die Japaner, die benutzen den sehr gerne mit dem Cyber Dragon Infinity. Also legen erst eine Nova drüber über den Planet Teller und legen dann Infinity drüber und haben halt Monster, die alles negiert.
Haben wir den schon?
Nee, der zweite Effekt einfach, detach 7 Materialien.
Ja genau, wie funktioniert der? Ich beschwöre den mit 2 oder mehr und dann kann ich irgendwie jeder Endphase dran machen.
In der Endphase darfst du einen Teller Exceed von deinem extra Deck an ihn dranhängen.
Ach so, okay.
Das Wichtige ist einfach, man kann Mainphase 2 einfach ein Diamond über ihn legen. Somit kannst du in jedem Deck, was Level 4 Exceeds bauen kann, mit 2 Vierer Monstern ein Diamond hinlegen, King Shadol oder Burning Abyss.
Aber das ist ja jetzt für Satella selber nicht so richtig.
Nee, die konnten den halt einfacher beschwören.
Ich meine, was gibt's denn für Fünfer, die gut sind? Also die halt so richtig gut sind.
Keine.
Warte, du beschwörst den in deinem oder im gegnerischen Zug?
Im eigenen Zug.
Okay, war es nicht irgendwas auch mit
anderen? Das Exceed drüberlegen kannst du mir in einem beliebigen Zug.
Okay. Deswegen habe ich das aber. Gibt's irgendwas, was richtig gut mit dem Gegner interagiert im gegnerischen Zug? Was
man bei uns halt nicht.
Chainen kann und dann Bärm, aber.
Player ist aber ansonsten.
Es gibt halt einige gute Fünfer, aber so richtig den krassen gibt's halt
nicht. Hat Satella überhaupt Platz im Extra Deck für mehrere, so für Toolbox für den?
Aber jedes andere Deck kann den spielen. Das ist wichtig.
Das ist richtig, sehr gut.
Nekrotz kann jetzt einfach den einmal reinpacken, Diamond, und sagt, Shadol, mach mal was.
Anomalin.
Also kann jetzt jedes Deck sozusagen gegen das andere Deck irgendein Flatgate-Monster liegen, was sagt nein.
Ja.
Ist doch geil.
Macht schon Spaß. Gut. Das zu dem. Und dann bleibt noch eine Karte, die ich mir aufgeschrieben habe, die meiner Meinung nach beste Karte aus dem neuen Set, und die heißt im Englischen wohl Ghost Ogre in Snow Rabbit.
Ah, die kenne ich auch.
Das ist ein Level 3 Light Tuner Monster vom Typ C. Man kann den abwerfen, wenn der Gegner einen Karteneffekt auf dem Feld aktiviert, und darf die Karte zerstören. Also nicht einen Karteneffekt, aber ich glaube den Effekt einer Karte auf dem Feld. Das heißt, man darf die nicht auf die Aktivierung abwerfen.
Ja, nur wenn sie offen liegt schon.
Also doch auf die Aktivierung doch, oder?
Auf Aktivierung auch, okay, aber nur... Aber
nee, zum Beispiel auf Call geht's nicht.
Also nur auf die Aktivierung eines Effektes, sagen wir so.
Genau, wenn die Karte offen liegt, sowas wie Tool oder jedes Monster.
Aber warum geht's nicht gegen Call?
Weil die Karte nicht in dem Moment, wo sie aktiviert wird, offen liegt, sondern gerade erst aktiviert wird.
Steht ja nicht offen, da steht nur, die Karte muss auf dem Feld gewesen sein.
Nein, it's already face up on the field.
Okay. Alles gut.
Jo, was sagst du zu der Karte? Also...
Was sagt die Monster, Zauber oder Falle?
Also die negiert quasi nur permanente Sachen, die sich nochmal aktivieren.
Genau.
Die zerstört. Oder halt Monster.
Zerstört.
Oder halt Monster, die nach der Beschwörung-Effekt aktivieren.
Ja gut, im Falle von permanenten Karten ist es ja quasi negieren. Ne?
Man kann halt mit ihr eine Trishula, die sich aktiviert, wegschießen.
Ja, das ist eigentlich geil. Wenn du die als einzige Handkarte hast. Nee, wenn du die als einzige Handkarte hast. Dann besiegst du den Gegner richtig.
An sich ist es halt einfach, muss man in dem Fall, glaube ich, einfach mit Wailer vergleichen. Ist es wenn man Monster betrachtet, ist es halt, willst du es lieber zerstören oder willst du es lieber negieren? Und ich glaube aber in dem Fall ist es meistens besser zu negieren.
Kommt aufs Deck an, ne? Wenn du so eine Anti-Deck spielst, die nehmen das auch gern mal so mit.
Aber, also allgemein so für Main Deck und sowas ist die im Moment, glaube ich, nichts. Aber es ist halt so, gegen sowas wie Clifford hätte man das auf jeden Fall gespielt, weil du kannst mit First Man sein Tool wegschießen oder so. Und die Karte hat halt einfach eigentlich keinen Nachteil. Also irgendwann wird die gut sein und dann wird man sie auf jeden Fall spielen. Gegen sowas wie, auch wenn sowas, kann ja auch so Sachen wie Black Whirlwind oder so, immer wenn es sowas geben würde, wenn es ein Deck gibt, was sowas spielt, wird die Karte gut sein.
Na, also im Side Deck kann man sie auf jeden Fall spielen, wenn man was findet, wo man sie braucht.
Zusätzlich kann sie halt noch einfach ein paar Monster umballern, die halt irgendwas aktivieren und dann einfach weg.
Ich finde auch, die Werte sind auf jeden Fall nicht schlecht. Im Gegensatz zu Wailer hat der 0 Attack und 1,8 Def, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Tuner
Level 3. Level 3 Tuner ist auch
nicht. Genau, das ist auch nicht schlecht.
Kannst du mit Teleport holen?
Und genau, theoretisch könnte man den mit Teleport spielen.
Was ist der Licht?
Ja, mit nee, Shadol ja, halt Licht. Auch noch nutzbar.
Da gibt es ja. Ancient Sacred Wyvern.
Ja.
Bam.
Bam.
Also auf jeden Fall eine sehr flexible Karte. Wird auch eine Secret Rare, also wird es auch wieder dementsprechend teuer.
Nice.
Ja, was sind die anderen, die wir jetzt... Also Galaxy Cyclone wird Secret, was ist Lose a Turn, was wird die?
Das ist wohl eine Rare, so wie ich gehört habe, aber es steht noch nicht fest.
Natürlich ist es eine Antikarte. Ist immer billig.
Dann...
Also.
Der
ja, Mistake war auch Secret.
Der Jar, also beim Jar gibt's auch noch keine
seltenen. Der Jar wird sowieso mal, Secret.
Weil ich
alle Jars und Pots werden Secret.
Ja, deswegen denke ich auch, der
wird
Secret.
Also Malit wird wahrscheinlich
Ultimate.
Ultimate, ja.
Und Ultra, denke ich mal. Und der Talon
der andere auch
Ultimate und Ultra.
Oder Alti und Secret vielleicht, sowas wie bei Shekinah.
Nee, der Teller ist schon raus, der wird Alti und Ultra.
Aber bei Anomalit ist noch nichts bekannt, oder was?
Ist noch nicht bekannt, aber es ist ja eigentlich so, dass Konami immer die Ultimates aus dem japanischen Set in unseres übernimmt, also das ist immer 1-2-1 dasselbe. Da kann man ja. Eigentlich sicher sein, dass die wieder Ultimate sind. Ja, dann bleibt zuletzt noch zum neuen Set zu sagen, es gibt ja noch ein paar neue Sachen, aber da wollen wir jetzt, denke ich, noch nicht so drüber eingehen. Ich denke, damit habt ihr euch noch nicht befasst, die Zephras.
Nee.
Ist, denke ich mal.
Wie wird es geschrieben? Zephra oder was?
Z-E-F-R-A.
Ein bisschen.
Ist da irgendwas so richtig Gutes?
Das ist ja so ein Support irgendwie für alle Themendecks. Also es gibt jeweils zwei Zephras, die sind Necrot, es gibt zwei, die sind Shadol, zwei, die sind Satella und zwei sind Spirit Beasts oder Tamer und gab's noch zwei oder waren das
Yangtzing? Yangtzing sind auch die effektivsten. Die sind wirklich ziemlich gut. Aber ansonsten, die anderen
das profitieren. Das sind diese Pendulum, ne?
Genau, das sind alles
also Pendulum-Monster. Das Monster, also das Necros-Monster, das ist ja eigentlich schon okay.
Das ist okay, kannst Naturia-Beast auch umspielen.
Also du kannst ihn selber opfern, dann Monster als Tribut anbieten, ein Necros-Ritual-Monster beschwören. Was halt, also benutzt ihn halt als,
Der muss aber vom Kelt, ne?
Ja, also der Pendel-Effekt, der ist eigentlich nix. Der sagt eigentlich nur, du kannst nur Necros
und Sephiroth beschwören. Der Main wirst du den nicht spielen und im Side gegen Arturia Beast wirst du immer Dance Princess anstatt den spielen.
Na, vielleicht also, Spellcancler oder so, dann.
Ja, gut, ja. Aber selbst das ist halt komisch, eine Backrow und direkt.
Das Zephra ist an sich ein sehr komisches Deck, man kann da...
Kann man die miteinander spielen?
Ja, aber es ist nicht so effektiv, weil sie sehr verschieden sind und nicht so gut
verwandt sind. Eher sowas, die sind halt so Support für die einzelnen Sachen und zusammen können die, glaube ich, nicht
viel. Die Field Spell ist halt extrem gut, halt tanky und alles mögliche zusammen.
Aber das sieht ja schon krass aus, das Thema.
Ja, es ist, also wir haben es mal probiert anzuspielen, aber so richtig effektiv ist das Deck nicht. Man sieht auch in Japan, da reißt das Thema eigentlich auch nichts. Man sieht halt vereinzelt, dass ein paar gespielt werden. Der Tamer ist ganz gut, wohl im Spirit Beasts. Und die ist Yang Sing sind sehr geil, gerade mit dem neuen Yang Sing Synchro, der jetzt kommt, aber sonst.
Achso, sie haben eigenes Solemn Judgment, das ist vielleicht noch ganz wichtig.
Wie viel sehr kostet nervig. Das?
Ein Monster vom Extra Deck in Friedhof in
Grand Pendulum, ja.
Genau.
Das war Alter, was? Achso, ja. Ein Face-Up. Aber
muss man, oh, ich wollte schon was sagen. Auf dem Feld haben oder so?
Nein, das muss ein Pendelmonster sein.
Ein offenes? Okay.
Genau, was offen auf dem Extra-Deck liegt, weglegen.
Sonst wäre es krass.
Ja. Da kannst
wenn die irgendwie Exceeds oder sowas hätten.
Ja, das wäre zu krass. Gut, dann gibt es ja noch die Infernoids bekommen Support. Aber ich denke mal, solange wir keine 3 Monster-Gates haben, ist das Deck nicht so konkurrenzfähig bei uns.
Doch fast gerade Monster-Gates auf 1, ne?
Ja. Ja. Das Deck ist an sich interessant, in Japan ist es ja auch wohl relativ gut dabei, aber bei uns irgendwie scheint es sich nicht so durchzusetzen.
Letztes Mal dagegen gespielt, der hat einfach nach Turn 1 keine Handkarten gehabt, ich wusste nicht, was er getan hat. Der fährst du 2 Monster von der Hand, du wirst so ein 1-8er.
Na, Alp hat auch eine schöne Geschichte erzählt, der spielt auch auf der Weißes gegen das Deck, sein Gegner freut sich, hat Reasoning aktiviert, Alp sagt 4, es kommt sofort als erste Karte Raiden. Sein Gegner denkt, okay, er kann Lumina machen, macht Effekt und dann kommt von Alpha noch ein Wailer.
Ich hab 3 gesagt, kam Trooper, hat er sich auch gefreut.
Na gut.
Ich sag immer 8, weil ich Angst vor Christi hab.
Nach dem Sideboard 5, dann kommt so ein Spellcancler.
Genau.
Das ist der Respekt vor dem D-Mog, der ist immer noch da. Wer jemals nicht D-Mog respektiert, der wird das nächste Mal kommen. Ist egal, ob der gebannt ist oder nicht. Wenn du 4 sagst, der kommt raus.
Na gut. Dann gibt's ja noch die neuen BA-Karten, die sind auch seit gestern geleakt. Habt ihr die schon mal euch angeguckt?
Die kenne ich auch.
Ja, habe ich mir durchgelesen.
Aber ich fand jetzt auf Anhieb, da war jetzt nichts so Besonderes dabei. Vielleicht der eine ist ganz cool, weil der einen Sigma TK hat, um
über das ist halt bei solchen Sachen immer, man muss gucken, sind die wirklich gut oder sind die halt eigentlich eher unwichtig für wie das Deck funktioniert und gegen was man gewinnt und gegen was man verliert. Und diese Fusion ist halt bis zu dem Punkt, wo du drei BAs fusionierst und dann noch Vorteil mit seinem Effekt machst, ist halt eigentlich im momentanen Format egal, ja. Das ist keine Karte, die jetzt entscheidet, ob du gegen Necros gewinnst oder verlierst. Ja, der wird immer noch getrischt, da muss immer noch Backrow dahinter liegen und so. Ist eigentlich egal, ob das der oder ein Dante ist. Von daher.
Jo. Ja, der 1-7 ist halt okay wegen Denko-Traden.
Oh, das ja, sonst... solche Sachen sind halt dann schon eher relevant als so ein neues Bossmonster oder so.
Genau. Aber ist auch nicht der super Support, der jetzt BR wieder ins T1 heben wird.
Nee.
Gut. Dann bedanke ich mich herzlich für den Podcast mit euch. Wollt ihr noch jemanden grüßen zum Schluss? Ich denke mal, ich fange jetzt mal mit Dave an.
Oh, mit mir. Sehr schön. Ja, ich grüße alle Podcast-Zuhörer, mein Team, Family Force. Ja, natürlich hier unsere Skype-Runde und dann noch Umut und Seijing.
Ja, ich grüße alle, die zugehört haben. Hallo. Und mein Team, Complexity Card Gaming. Und mal den Blaurock.
Oh, das wollte ich auch machen, du Hund. Ich wollte extra...
Der Glubschi.
Oh. Alle mal Blaurock grüßen. Na gut.
Jetzt bin ich zu spät.
Ja, Joshua, wen willst du grüßen? Ich kann es ja noch umschneiden, dass du zuerst gegrüßt hast.
Ja, mach das bitte. Gut, dann grüße ich halt auch Blaurock, wenn es halt sein muss, dass ich das als zweites mache. Dann grüße ich noch meine ganzen Gegner von Bochum. Ich muss sagen, diesmal hatte ich wirklich... die nettesten Gegner bis jetzt auf dem Turnier. Das hat uns zur Abwechslung mal viel Spaß gemacht. Und ja, alle, die zugehört haben. Und ja.
Jo, damit schließe ich die Runde und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wenn ihr immer was hört. Auf Wiedersehen.
Tschö.